Lacazette, Pepe, Alexander Lacazette! 95 minutes, he's won it! A goal worth millions! Value inestimable! Lacazette has waited and waited!
Episode 181 vom German Gunners Podcast. Wir haben durchgepustet. Der Puls ist wieder einigermaßen entspannt nach dem dramatischen Ende des 2:1 gegen die Wolverhampton Wanderers am Donnerstagabend im Emirates. Besprechen wir den Februar bei Arsenal. 3 Spiele, 9 Punkte, läuft ganz gut. Ich sag mal so, man hat sich in eine vernünftige Position gebracht, um im Kampf um die Top 4 dabei zu sein im letzten Saisondrittel. Das sind gute Nachrichten und da gibt es momentan nicht ganz so viele von. Deswegen werden wir diese gebührend besprechen und feiern hier in Episode 181 an den Mikrofonen. In Berlin bin ich Felix, in Münster am anderen Ende des Landes sitzt Christian. Hallo.
Ja, grüß dich. Hallo, Grüße nach Berlin und an alle Hörer. Genau.
Die, von denen wir es ja auch wissen, einige auf alle Fälle auch einen sehr anstrengenden Abend verbracht haben gestern. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, es ging ja damit schon los, dass man nicht auf der Sky-App gucken konnte. Also ich hatte es versucht, zumindest die Sky Go übers iPad lassen, ging nicht. Und dann musste ich zwischen Küche und Wohnzimmer immer hin und her pendeln in der ersten halben Stunde des Spiels. Da dachte ich schon, das ist nicht unser Abend.
Ja, ich tatsächlich, bis du gerade gesagt hast, ist das das Ausproblem. Jetzt habe ich gedacht, das läge irgendwie an mir. Ich habe dann versucht, es zu deinstallieren, es funktionierte nicht. Und dann funktioniert es aber auf dem Handy funktioniert es. Aber deshalb habe ich auch tatsächlich gedacht, das muss irgendwie einen anderen Grund haben. Aber scheinbar war das ein allgemeines Problem.
Was natürlich meines Problem von uns beiden. Aber ich hatte dann auch irgendwie, ist mir auch dann auch aufgefallen, ich wusste auch nicht, wo ich gucken sollte, ob irgendwas kaputt ist. Und dann dachte ich halt auch so, läufst du hin und her, habe ich mit Funkkopfhörern gehört beim Abwaschen und Essen zubereiten. Und dann ist natürlich das Tor gleich gefallen aus so einer Situation, wo ich dachte, jetzt kann eigentlich nichts passieren, weil das ja auch relativ plötzlich war. Und dachte ich auch so, könnt mich alle mal, was soll das? Wie kann es jetzt so laufen? Und über das Spiel hinweg haben wir uns auch immer per SMS ausgetauscht und es ist verbrieft, wie ich glaube ich in der 50. Minute sage, das wird heute nichts.
Ja, und ich gesagt habe, dass Lacazette einfach unfassbar zu schlecht ist.
Und man muss fairerweise sagen, dass wir beide recht hatten und unsere Einschätzung in dem Moment der richtig ist, also oder richtig war. Deswegen müssen wir natürlich in dieser Episode analysieren, wie es dann doch anders gekommen ist. Räumen wir mal von hinten sozusagen. Das fällt so ein bisschen auf. Wie hast du die Schlussphase erlebt gestern?
Also ich hatte ja, irgendwann hatte ich ja auch schon mal geschrieben, ne? Pepe sollte vielleicht eingewechselt werden und ich fand ab der Einwechslung von Pepe war so ein bisschen, also ich meine, es war ja vorher nicht so, dass Arsenal schlecht gespielt hätte, sondern nur, dass man halt immer das Gefühl hatte, wenn wir im Strafraum waren, hatten sie zwei linke Füße und haben irgendwie nichts mehr voneinander gekriegt und somit auch keinen wirklichen Abschluss hingekriegt. Und als Pepe reinkam, merkte man so, okay, da ist auf einmal irgendwie mehr Unsicherheit oder fehlende Struktur in der Abwehr der Wolves und es ergeben sich auf einmal mehr Lücken. Und lange hat es ja auch nicht gedauert, bis dann der Ausgleich kam. Und danach bist du halt immer in so einer Situation, wo du denkst, okay, ist eigentlich, der Drive ist da, es kann eigentlich jetzt noch vielleicht noch ein zweites Tor fallen, aber dann kam dieses Zeitspiel wieder, was eigentlich relativ stetig halt sich auch durchzog durch die zweite Halbzeit von den Wolves.
Von der Auswechslung benötigt.
Ja, diese alberne Sache, also, und dann siehst du 6 Minuten Nachspielzeit, denkst dir so, naja, er hat auch schon mal in dieser Saison für andere Sachen schon mal mehr Nachspielzeit gegeben, naja gut, was soll's. Und dann rennt die Zeit einfach irgendwie so weg, plätschert weg, dann siehst du diese Chance von Saka, wo du denkst, okay, hätte ein Torwart im Tor gestanden, der nicht muss man sagen, zugegebenerweise wirklich unfassbar stark aufspielt diese Saison und auch gestern wirklich alles rausgeholt hat, dann sitzt das Ding eigentlich und dann bist du schon in so einer Situation, wo du sagst, okay, heute wird das nichts mehr, nimm's 1-1 mit und dann ist auch noch okay. Ja, und dann diese Aktion quasi mit dem letzten Angriff, das war dann einfach, das war, weiß ich nicht, das war mal wieder richtig so Energie, so dieser Ausbruch des Stadions, das war einfach geil. Und dann denkst du in dem Moment wieder, ja, ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich zurück.
Sind noch, genau.
Ja, ich persönlich hatte tatsächlich gedacht, naja, der pfeift dann sofort ab, weil waren 96 waren ja um, ne, dann im Endeffekt. Ja. Gut, er hat noch ein bisschen was draufgelassen, aber als Ødegaard dann den Ball im Endeffekt hatte im Mittelfeld, da war mir klar, okay, den gibt er jetzt auch nicht mehr ab und das Ding ist eingetütet. Ne? Aber das, ich glaube, das sind so Spiele. Ja, das ist so wie damals gegen Newcastle, wo Vermaelen kurz vor Schluss den Siegtreffer gemacht hat. Das sind so Spiele, die vergisst du halt nicht so schnell. Ja,
ne? Bei der Gelegenheit, der Arsenal hat dankenswerterweise heute über die Social-Media-Kanäle nochmal, glaube ich, die Top 10 Last-Minute-Siegtreffer veröffentlicht. Ja. Unter anderem auch dieser Vermaelen-Treffer gegen Newcastle, dann natürlich Welbeck gegen Leicester vor 6 Jahren, weil es zu einem ähnlichen Zeitpunkt in der Saison auch war, Ende Februar. Ja, ich habe dir gerade ja schon gesagt, ich habe, glaube ich, seit langer Zeit mal meinen Fernseher wieder angeschrien.
Und ja, es ist einfach geil, ne? Also muss man einfach mal so sagen, solche Spiele, wo du am Ende dann nochmal das Ding gedreht hast, ja, das macht einfach Bock, das macht einfach Laune und das ist auch das, was eben halt solche Spiele und Fußball im Endeffekt auch ausmacht. Natürlich ist es schön, wenn du vorher irgendwie 3 oder 4-0 führst und das Ding läuft halt geschmeidig nach Hause. Das hat natürlich auch Vorteile. Aber so ein Spiel, ja, das packt dich, das nimmt dich mit und ich glaube, das gibt auch nicht nur dir selber oder der Fanbasis halt so eine Art, naja, Push, sondern ist auch so ein moralisch-mentales Thema, was auch die Mannschaft, glaube ich, nochmal weiter nach vorne bringen kann.
Ja, zumal halt einfach auch jeder Punkt wichtig ist. Also klar, man hätte natürlich mit einem Unentschieden, denke ich, auch so wie das Spiel dann verlaufen ist, gut leben können, beziehungsweise ja auch leben müssen. Aber es ist halt einfach so, dass das ist eine Saison, wo Kleinigkeiten entscheiden. Es hieß halt, dass es schwierig ist, auch gegen Mannschaften zwischen den Plätzen 7 und 13, 14 zu gewinnen. Und es kommt halt auf Kleinigkeiten an. Und es kommt auch auf eine gewisse, ich sage jetzt mal, Form der Konstanz an. Und klar, ich meine, die Spurs werden gefeiert, weil sie Man City gewinnen am letzten Wochenende, verlieren dann halt aber in Burnley. So, und dann, klar, das kann dir natürlich halt auch mal passieren, dass du so ein Heimspiel so gegen kleine Mannschaft halt an einem schlechten Tag verlierst. Also solche Rückschläge musst du halt auch im weiteren Saisonverlauf immer noch einpreisen. Das heißt im Endeffekt ja, alle Punkte, die du jetzt irgendwie schon holen kannst, die du auf dem Polster hast, helfen 3 Punkte natürlich mehr als einer. Und wenn du es dann in der Form halt noch machst, vor dem Hintergrund auch, wie das Spiel insgesamt verlaufen ist, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ist das natürlich großartig. Man darf halt auch nicht vergessen, dass ich glaube, dass, ich muss ja mal kurz überlegen aus dem Kopf, die beiden Statistiken. Zum einen, ich glaube, Arsenal hat noch nie unter Arteta ein Spiel gewonnen, wenn man zurücklag zur Halbzeit, glaube ich. Ich müsste nochmal kurz gucken. Ah ja, hier, ich habe es mir aufgeschrieben, hier ist es. Genau, es ist das erste Mal, dass Arsenal unter Arteta quasi nach Rückstand zur Halbzeit gewonnen hat. Davor waren 15 Niederlagen und 4 Unentschieden. Also hat 20 Spieler insgesamt benötigt dann. Und auf der anderen Seite ja die Wolves, die, glaube ich, noch nie in dieser Saison verloren haben, wenn sie geführt haben. Irgendwas war, glaube ich, genau, wenn sie das erste Tor geschossen haben, das erste Mal die Saison verloren. Ich meine, Wolves kamen halt auch mit einer super Bilanz rein, haben halt nur 2 der letzten 8 Spiele verloren und 6 Siege und beide Niederlagen halt gegen Arsenal. Das zeigt halt, die haben immer auch immerhin bei den Spurs gewonnen. Also das in dem Sinne konnte man ja auch ungefähr ahnen, wie schwierig es wird und eigentlich die Maxime sein muss, du darfst gegen die Wolves nicht in Rückstand geraten und dann kommt es halt, dass du dir nach 10 Minuten, das ist ja noch nicht mal ein Geschenk gewesen, das ist ja eigentlich, hast du den Ball selbst reingeschossen.
Genau, also man muss einfach mal, um es jetzt mal von vornherein runterzubrechen, also die Wolves sind also eine unfassbar gut strukturierte Mannschaft, insbesondere auch defensiv. Und deshalb war es hier gerade das, was du gerade auch schon angedeutet hast, mit so ein, naja, so ein Schlag ins Kontor, dass du in Rückstand gerätst und was natürlich immer passieren kann, aber dass du es halt so herschenkst. Weil das war dann von vornherein für eine sehr lange Zeit klar, das wird relativ schwer zu brechen. Ich hatte im Vorbericht, glaube ich, geschrieben, wenn es halt Geduld bedarf, dann müssen wir die Geduld aufbringen. Aber damit hatte ich eigentlich gedacht, aus der Perspektive von einem 0-0 heraus, ja.
Ja, das ist halt schwierig gegen die Wolves, weil sie halt, das hat man ja auch, glaube ich, gesehen gestern, extrem gut umschalten können. Du musst halt immer gucken, dass du Minimum 2-3 Spieler halt hinten zur Absicherung noch hast. Das nimmt dir natürlich die Option vorne so ein bisschen. Das ist halt extra. Also im Endeffekt läuft ein Spiel gegen die Wolves halt nur gut, wenn du früh in Führung gehst, wie wir es eigentlich im Hinspiel beziehungsweise im Spiel vor 2 Wochen geschafft haben. Und idealerweise beendest du das Spiel dann auch zur 11. Dann hast du, glaube ich, ganz gute Chancen. Aber auch, hat man ja gesehen, als die Wolves bei den Spurs in Führung gegangen sind, ist es halt echt schwierig dann gegen die. Weil du halt immer sozusagen diesen schmalen Grat hast zwischen, du pushst zu viel und wirst dann quasi ausgekontert. Und sie sind auch noch bei Standards einigermaßen gefährlich. Also ekelhaft.
Genau, und das ist halt im Endeffekt dann so eine Situation, in der du dir halt selber dann solche Fehler halt nicht erlauben darfst und auch nicht kannst eigentlich in der Regel. Der positive Aspekt im Endeffekt nach diesem Geschenk im Endeffekt, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, war, dass wir eigentlich stark gespielt haben. Also
da bin ich zum Beispiel anderer Meinung, hatten wir auch drüber gesprochen, glaube ich. Aber es ist komisch. Also ich hinterfrage mich dann auch ganz häufig immer, weil ich dann irgendwie so denke, hast du jetzt ein anderes Spiel gesehen? Also es war okay, aber ich finde zum Beispiel, es war halt aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht sagen brotlos, aber es war halt sehr ausrechenbar und
ja, also
die Wolves gut zu verteidigen.
Absolut. Ich stimme dir zu, dass es nicht gut in dem Sinne war, dass wir Chance über Chance über Chance hatte und halt nur nicht reingemacht haben. Aber ich fand es von der Struktur gut. Ich fand es von der Dominanz gegen die Wolves gut. Wir haben das Mittelfeld dominiert. Wir haben halt das, was ich eingangs gesagt hatte, wenn wir dann mal im Strafraum gut waren, mal einen Steckpass hatten oder mal einen Luftpass hatten, auf einmal 2 linke Füße gehabt, egal wer am Ball war. Es war irgendwie Lacazette, die Drehung, das war wirklich grottenschlecht. Auch Saka hat den Ball nicht wirklich voreinander gekriegt. Also das war immer so Ball verspringen, also so wirklich 2 linke Füße, sodass du in diese letzte Abschlusssituation einfach schlichtweg nicht reinkamst. Das heißt, die waren eigentlich nicht so wirklich da. Aber ich fand die restliche, die Dynamik der Mannschaft, die Bewegung abseits des Balls, die fand ich gut, dass man natürlich sagen kann, okay, ist brotlos, weil unterm Strich hinten, wo es zählt, nichts rauskam, d'accord, aber
es ist aus meiner Sicht so ein bisschen besorgniserregend, weil, also wir hatten ja auch schon häufiger dann auch während des Spiels uns ausgetauscht, wo ich meinte, oh, wir haben einfach nicht den Sturm, den du brauchst, halt, um in die Top 4 zu kommen, ne? Also das hat man, glaube ich, auch ganz gut gesehen. Ja, auf alle Fälle, Engagement war da. Ich will auch sagen, dass irgendwie Bereitschaft da war, Wege zu gehen. Aber ich fand es halt doch relativ eindimensional. Meist wurde halt irgendwie über links gespielt. Dann Tierney mal zur Grundlinie, eher aus dem Halbfeld mit relativ vielen Flanken auch in die Mitte, wo dann halt eigentlich nie jemand stand, weil Lacazette immer sich irgendwie zu weit zurückfallen ließ. Martinelli nicht so richtig durchsetzungsstark auf rechts. Saka hatte ja ein paar ganz gute Momente, aber so das Zusammenspiel überlaufen mit Cedric hat auch gar nicht geklappt. Wenig bis zur Grundlinie gegangen. Ich glaube, so der Einzige, der so ein bisschen für Kreativität gesorgt hat, war halt Ødegaard, aber da kam dann auch immer der letzte Pass, der letzte Abschluss hat nicht geklappt. Also man hat sich eigentlich, und wenn man sich dann mal in wirklich gute Position auch reingespielt hat, dann hat man halt den Abschluss nicht wirklich genutzt. Und das ist, ja, hat, also im Endeffekt hat man das auch gegen Brentford schon so ein bisschen gesehen. Es ist in dem Sinne, klar, wenn du am Ende gewinnst, ist alles gut. Aber ich finde auch, das fehlt so ein bisschen der Flow momentan vorne gerade. Und ich meine, ja, Lacazette hat das Siegtor gemacht. Aber er hat halt auch, wo ich mal viele Aktionen in diesem Spiel, wo man auch echt gedacht hat, nimm ihn runter, das wird heute nichts mehr. Aber so viele Optionen haben wir halt auch nicht von der Bank. Und gut, klar, Arteta ist in dem Sinne auch so ein bisschen der Held des Abends, weil er es halt nicht gemacht hat. und geschickt gewechselt hat. Aber ich fand halt, dass wir insgesamt, klar, wir haben halt die Wolves einigermaßen in Schach gehalten, wobei sie aus meiner Sicht auch die klareren und besseren Chancen hatten bis zur 60., 70. Minute. Ja, also ich hoffe, der Knoten ist jetzt so ein bisschen geplatzt in der Offensive, weil ich doch, oder anders formuliert, wir müssen sehr, sehr viel und sehr, sehr hart arbeiten für einen Torabschluss und auch für ein Tor aus meiner Sicht. Das hat man gegen Brentford gesehen, hat man gegen die Wolves gesehen. Wenn halt einfach mal so ein Distanzschuss aus 20 Metern irgendwie sitzt, das wäre ja mal gut. Oder wenn halt einfach mal relativ einfach mit einer Kombination der Gegner sozusagen ausgeschaltet wird. Das immer nicht, also das ist gut, dass es letztendlich dann passiert, aber man sieht schon, dass sehr viel gearbeitet werden muss. Und es braucht in der Regel immer irgendwie so ein bisschen eine Einzelleistung auch. Ein guter Sololauf von Saka. Ja, deswegen, also ich bin so mit dieser Lacazette-Rolle, werde ich nicht warm und ich hoffe sehr, dass jetzt irgendwie der Knoten geplatzt ist. Aber eigentlich bräuchtest du da vorne halt einen Stürmer, der auch dann dasteht, der Bälle ablegt und der halt auch die Bälle verwerten kann. So dieses Konzept mit sehr zurückfallen. Es ist dann halt nie jemand im Strafraum. Es ist dann für die Mannschaft in der Regel auch gut zu verteidigen.
Ja, wir müssen uns natürlich nichts vormachen. Also dieses Last-Minute-Tor von Lacazette löst jetzt nicht das Thema Sturm. Was deutlich ist, dass es existiert und was auch Arteta und die Vereinsführung wissen, dass es existiert und was man am liebsten sicherlich auch im Winter schon erschlagen hätte, wenn es funktioniert hätte oder man die richtige Option gehabt hätte. Das ist völlig klar und ich glaube auch, wenn wir einen Stürmer gehabt hätten in dem Spiel, hätten wir wahrscheinlich auch noch mehr Abschlüsse bekommen, vielleicht auch einen Treffer schon vorher erzielen können, das ist völlig klar. Nur muss man jetzt natürlich irgendwie mit dieser Situation bis zum Ende der Saison lernen, umzugehen und muss das halt das Optimale draus machen. Das ist natürlich auch ein Fakt, dass wir da im Verhältnis zu den Mitstreitern, was diese Position betrifft, schlechter dastehen, würde ich auch so unterschreiben, ohne Frage. Ja, nur die Frage ist, kriegst du es in dem Gesamtkonzept dann so schlüssig und bündig hin, dass es sich ausgeht? Ja? Und da müssen wir weiter dran arbeiten, weil die Torausbeute ist halt schlichtweg zu wenig. Gut, du kannst halt immer 1-0 gewinnen oder 2-1 oder so in der Konstellation. Wenn es das dann ist und reicht, okay, nehme ich's auch mit, aber das Thema muss einfach adressiert werden und auch gelöst werden im Sommer. Und Lacazette wird in allen Ehren jetzt auch die Aktion gestern und auch sein Wille, sein Drive, die Mannschaft halt auch an der Stelle dann weiter oder sich weiter für die Mannschaft reinzuhauen. Das ist halt, das braucht man ihm auch nicht absprechen, kann man ihm auch nicht absprechen. Und nichtsdestotrotz kann er nicht weiterhin die Nummer 1 Lösung für den Sturm und die Ausrichtung sein. Das ist, ich glaube, das ist auch völlig unstreitig, dass er das nicht sein wird.
Ja, klar. Ich meine, ich will mir auch gar nichts unterstellen, dass er sich, also man muss das, glaube ich, hoch anerkennen, dass er sich so reinhängt, aber es fehlt halt aus meiner Sicht so ein bisschen die Quantität im Abschluss. Also er braucht einfach zu viele Torschüsse, zu viele Torchancen, um ein Tor zu erzielen. Das war jetzt, glaube ich, auch sein erster Treffer seit dem Boxing Day. Gut, wir haben nicht so viel gespielt, aber trotzdem. Es könnte auf alle Fälle, oder sagen wir mal so, es ist auf alle Fälle momentan noch eine Baustelle. Ketia, der dann gestern von der Bank gekommen ist, mal nicht für Lacazette, was ja sonst eigentlich der Standardwechsel war. Da muss man halt auch mal Arteta loben, mit den Wechseln sowohl Pepe gebracht als auch Ketia, beide halt beteiligt am Ausgleich und Arteta hat halt mit der Auswechslung von Suarez dann auch sehr viel riskiert und in dem Sinne belohnt worden. Das finde ich halt auch gut, dass das entsprechende Risiko gegangen wird, dass man halt sagt, okay, gut, es ist ja alles oder nichts, dass wir jetzt momentan spielen. Wir müssen halt diese Spiele gewinnen, um vorne danach oder zumindest um Platz 4 im Geschäft zu bleiben. Lass uns vielleicht, wo wir jetzt Richtung Ausgleich gehen, kurz über Nicolas Pepe sprechen. Er wurde ja aus meiner Sicht schon fast überwältigend viel gelobt in letzter Zeit im Sinne von Trainingsleistungen stimmen. Ich habe jetzt auch gelesen, er ist wohl Vater geworden und hätte in der Nacht vor dem Spiel um 3 Uhr Arteta wohl eine Nachricht geschrieben. Er meinte, er wäre gerne im Kader dabei. Ja, also ich meine, er könnte die Lösung für unser Problem sein in Bezug auf Kreativität im Offensivspiel, auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Entlastung von Saka, was die Verantwortung angeht. Er könnte halt auch jemand sein, der ja zumindest halt auch, ich sag mal, wenige Abschlüsse benötigt, um das Tor zu treffen, wie gestern halt gesehen. Das war, glaube ich, seine erste oder zweite Aktion. Da macht er halt wunderbar das 1:1. Und er ist ja eigentlich im Endeffekt wie eine Neuverpflichtung, hat er sozusagen auch sein erstes Saisontor gemacht und ja, so gut wie gar nicht gespielt eigentlich.
Ja,
wir haben ihn häufig gefordert. Wir haben ihn häufig gefordert.
Und ja, wir hatten ja das, oder das Thema haben wir oft schon mal auch mal diskutiert. Das Problem mit Pepe ist, er braucht halt einen gewissen Spielrhythmus eigentlich, um konstant gute Leistung zu bringen. Also beim FCON hat man es ja gesehen.
Ja, wenn er mal 3, 4, 5 Spiele am
Start. Ja, dann ist er in einem Rhythmus, da ist er in guter Form. Die hat er gestern definitiv sofort auf den Platz gebracht. Also das kann man nicht anders sagen. Ich fand, für mich war er der absolute Gamechanger. Martinelli hat viel gerackert, viel gearbeitet, aber der Output war halt nicht da. Und Pepe hat sofort, du merktest, die Wolfsabwehr konnte sich nicht so ganz auf ihn einstellen. Er hatte viel Bewegung drin, war natürlich auch frisch. Und naja, man muss mal sagen, die Drehung am Ball im Vergleich zu Lacazette waren ja schon mal Welten zwischen.
Ich fand es lustig, dass Lacazette ja selbst bei seinem Treffer halt eigentlich nicht richtig trifft, sondern eigentlich viel zu weit vor dem Ball schon ist, um überhaupt vernünftig zu schießen.
Genau. Und also ja, Pepe ist, also ist es für mich ja immer so eine unerklärliche Personalie bezüglich der Frage, kriegt die Spielzeit ja oder nein. Ich kann Arteta in gewisser Weise verstehen, dass er versucht, irgendwie jetzt in der Zeit, wo du eigentlich aufgrund ja nur noch der Premier League als Wettbewerb natürlich eine Formation dauerhaft spielen lassen kannst, wenn sich keiner verletzt. Nur im Sturmbereich musst du natürlich gucken, dass du auch mal vielleicht schaust, ob du was anders machst, um halt mehr Torgefahr und damit erzielte Tore halt heraufzubeschwören. Und da ist Pepe für mich immer noch ein Spieler, den man da eigentlich berücksichtigen muss, insbesondere, wie gesagt, nach den Leistungen, die er beim FCON gezeigt hat, wo man gesehen hat, okay, der kann noch wichtig sein. Und vielleicht ist es auch so eine Situation gestern gewesen, die gezeigt hat, okay, vielleicht sollten wir mal schauen, wie wir da vielleicht was anders machen, gegebenenfalls mal andere Formationen versuchen, andere Konstellationen irgendwie nehmen. Man wird es sehen, aber ich denke mal, er sollte, wenn er von der Bank kommt, zumindest dann auch offensiv der erste Spieler sein, der dann reingeschmissen wird, um noch Dinge zu ändern oder in eine gewisse Richtung zu drehen.
Ja, zumal, also ich halt auch noch ein ganz anderes Element irgendwie ins Spiel bringt, als diejenigen, die gespielt haben zu Beginn des Spiels. Von daher, ich hoffe sehr, dass er auch mehr Einsatzzeit kriegt. Die Frage ist halt immer, wen lässt du halt raus? Also man muss ja auch sagen, dass wir einfach 4, 5 wirklich sehr, sehr starke Spieler halt haben und da ist es ja schon in gewisser Weise ein sehr enger Kampf um die Plätze quasi. Und im Endeffekt musst du halt immer einen der arrivierten Kräfte halt draußen lassen. Und aus meiner Sicht trifft es, glaube ich, am ehesten Martinelli vielleicht mal, Smith Rowe. Aber aus meiner Sicht halt auch, muss man dann auch mal so ganz klar sagen, halt muss auch mal Lacazette. Also das ist, ich meine, wir haben ja, glaube ich, im März 3 Spiele innerhalb von 9 Tagen. Die wird Lacazette ja sowieso nicht bestehen können wahrscheinlich. Da muss man dann entsprechend auch rotieren. Von daher muss aber aus meiner Sicht Nicola Pepe bis dahin halt auch in diesen, ich sag jetzt mal, Rhythmus wiederkommen. Ne? Also was bringt es dir, wenn er dann wieder nur diesen einen Kurzeinsatz hat? großartig gestern auch und auch in den vergangenen Wochen eigentlich schon. Martin Ødegaard.
Ja.
Ja, er blüht auf, keine Ahnung, er ist halt auch erst noch nicht mal Mitte 20, blüht auf, reißt die Spiele an sich, gute Ideen, kreativ, also eigentlich genau der Zehner, so ein richtig klassischer Zehner, aber halt auch jemand, der, ja, ich sag jetzt, ich will jetzt nicht Özi-Bashing betreiben, aber halt auch jemand, der halt wirklich ackert, der auch Räume zuläuft, der auch vorne mal attackiert und auch hinterhergeht, also eigentlich der Prototyp an Spielern, den du eigentlich haben willst. Und gut, wurde häufig immer so ein bisschen verwundert auch drauf geblickt, warum man ihn jetzt fest verpflichtet hat. Und ich glaube, er brauchte auch eine gewisse Anlaufzeit wieder in der Hinserie, aber jetzt eigentlich auf dem Top-Level.
Absolut. Also gegen die Wolves gestern wieder eine Leistung von ihm, die sich einreiht in die Leistungen auch im Endeffekt der letzten Wochen und Monate. Ihn macht halt neben der Tatsache, dass er einen sehr hohen Laufradius hat, dass er nicht nur so den klassischen kreativen Zehner Freigeist verkörpert, sondern eben genau auch die anderen Attribute hat, macht es ihn insofern aber auch insbesondere sehr stark aus, dass er ein Spiel beruhigen kann, wenn es sein muss, dass er unfassbare Ballsicherheit hat, also dass er Bälle verliert, ist sehr, sehr selten, was natürlich in der Position in dem zentralen Mittelfeld von ziemlich hoher Bedeutung ist. Und die kreativen Momente, ich glaube, da braucht man nicht drüber sprechen, die hat er drauf, das war aber von vornherein klar. Und ich finde es ganz, ganz schön, dass im Endeffekt das, was sich so ein bisschen auch gezeigt hat am Anfang der Saison, als er nach seiner Rückkehr gesagt hat, okay, ich habe mich hier irgendwie so wohl gefühlt, ich habe mich hier aufgenommen gefühlt, das ist so diese Umgebung, die ich brauche. Also all das, was er ja vorher bei Madrid und nicht gehabt hat und bei dem Rumreichen im Endeffekt, wo er im Endeffekt immer nur ausgeliehen worden ist, nie auf Dauer haben konnte, das scheint sich halt verfestigt zu haben und das merkst du halt im Leistungspotenzial des Spielers, der natürlich dann auch in ein System reingesetzt wird von einem Trainer, der 100% auf ihn setzt. Das sind halt alles kleine Puzzleteile, die aber im Großen und Ganzen halt das Bild ergeben, was er jetzt halt zeigt. Und er war auch schon in der Partie am letzten Wochenende war er für mich auch schon Man of the Match, obwohl Smith Rowe halt das Tor erzielte. Also Ødegaard definitiv ein Spieler, auch jetzt in der Rückserie, der ganzen Sache mittlerweile oder bisher auch den Stempel aufgedrückt hat und ich glaube auch weiter aufdrücken kann.
Genau, und auch an beiden Toren und an beteiligt dann sowohl beim 1-1 als auch beim 2-1, wobei man beim 1-1, finde ich, die Contribution von Nketiah ja eben nicht unterschätzen darf, der auch komischerweise gestern, also es passierten dann irgendwie so viele Dinge, die man gar nicht auf dem Zettel hatte, der auch total engagiert war und halt auch wirklich einen Impact hatte, weil ich meine, ganz häufig ist halt so, in die Kette ja kommt und du fragst dich, ja, ist er jetzt eingewechselt worden oder nicht?
Ja.
Und er hat dann auch Bälle zugelaufen, auch Bälle erobert im Angriffsdritte von Arsenal und halt, ja, ist auch in diesen Raum reingelaufen, wo er dann bedient wurde und legt super quer auf Nicolas Pepe, der dann, naja, klar, den Hauptteil der Arbeit noch machen muss, aber immerhin, ich meine, es war eigentlich genau das, was man von Kette ja erwartet. Ist jetzt wieder die große Überlegung, spielt er doch nochmal irgendwie für einen neuen Vertrag? Muss er sich irgendwo noch empfehlen? Man weiß es nicht, aber sagen wir mal so, wenn er jetzt so von der Bank kommt und dann so eine Wirkung halt hat, dann ich sag mal so, dann bringt es halt auch was, ihn mal von der Bank zu bringen. Ansonsten war das ja eigentlich immer so ein wirkungsloser Wechsel.
Das stimmt, aber gestern war das wirklich gut. Also man muss sagen, der Laufweg vor dem 1-1 und dann der Rückpass, gut, klar, Pepe läuft gut rein, aber ich meine, du musst den Ball halt auch so spielen, auch in der technischen Art, wie er es gemacht hat, also nicht überhastet, nicht irgendwie unkontrolliert drüber gespielt, sondern im Endeffekt genau schön zur Verwertung hingepasst. Das war wirklich gut und man muss halt sehen, kann man sowas oder kann er sowas halt in Häufigkeit abrufen. Oder ist es dann halt im Endeffekt ein Anführungsstrichen Zufall gewesen, dass das halt eben so passte und er dann halt mit Pepe den Abnehmer hatte, der halt den Ball verwerten konnte? Das wird man wahrscheinlich nur wissen, wenn er mehr Einsatzzeit bekäme, wo ich persönlich eher nicht ausgehe, sondern ihn eher halt weiter als Spieler von der Bank erachte.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da müsste halt schon irgendwie ein Ausfall geben, was wir ja eigentlich nicht haben wollen. Aber es ist halt gut zu wissen, dass von vornherein überhaupt mal jemand, ich sage jetzt mal auch, wir haben ja eigentlich keinen von der Bank. Also wenn du halt mit Lacazette und Martinelli beginnst, wer soll denn dann eigentlich noch von der Bank kommen? Zentral da vorne halt auch wirklich als Neuner oder so fungieren. Das kann ja ein Kettian nur. Klar, wir haben zu überlegen, ob PP halt auch irgendwie mal auf der Neun spielen kann, aber es ist halt auf alle Fälle nicht seine Stammposition. Wir können gleich nochmal über ein paar andere Themen sprechen, aber was heißt das jetzt aus deiner Sicht konkret für den weiteren Saisonverlauf, beziehungsweise auch für unsere Chancen um Platz 4?
Ja, was soll man dazu sagen? Also up for grabs. Also ich meine, wenn man...
Wir haben noch drei Spiele weniger als die anderen, aber genau, aber sind halt gegen Liverpool, Chelsea, Tottenham, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Natürlich sind sie das, aber selbst wenn ich die Spiele rausrechne, bin ich ja an Platz 4 nah dran.
Ja klar, weil du gegen United ja auch noch zu Hause spielst.
Genau, also von daher muss man ganz klar sagen, Platz 4 ist möglich und ich muss die Chance ergreifen. Völlig klar. Und ich glaube, das ist aber auch jedem bewusst, dass diese Option da ist und dass man das schaffen kann. Warum soll man nicht bei den Spurs bestehen? Warum soll man nicht gegen Chelsea bestehen können? Und ja gut, Liverpool, klar, ist super schwer, ist aber ein Heimspiel und man kann diesmal auch mit voller Kapelle spielen. Also sehe ich alles nicht als Spiele an, wo man nicht zumindest punkten kann.
Das sind ja dann auch Spiele, wo dir jeder Punkt hilft. Also da würde auch teilweise ein Remis helfen.
Genau. Und wenn du die Tabellensituation so siehst, dann musst du auf Platz 4 angreifen. Also das ist halt schlichtweg, alles andere wäre fehlender sportlicher Ehrgeiz, muss man einfach mal so sagen. Also das ist ja jetzt auch keine Träumerei, dass man sagt, ah ja, wir könnten das vielleicht schaffen, sondern das ist greifbar. Schlicht und ergreifend, da muss man nur auf die Tabelle gucken. Und das ist halt eine Situation, in der waren wir lange nicht, muss man auch fairerweise sagen. Sind es jetzt aber auf einmal plötzlich, und dann muss ich, wie gesagt, diese Chance beim Schopfe packen, schlicht und ergreifend.
Ja, dass ich hoffe ja, dass Liverpool spielt, dass das ein Schlüssel sein kann. Auch Liverpool hat jetzt am Wochenende ja Liga-Pokalfinale, dann spielen die unter der Woche FA Cup, dann haben die wieder Premier League-Wochenende, unter der Woche dann Champions League, dann wieder Premier League. Und dann auch Premier League unter der Woche gegen uns und dann darauf das Wochenende gegen United zu Hause in der Premier League. Die haben halt auch haben natürlich auch den Kader, haben aber auch ein echt straffes Programm. Und ich hoffe auch einfach, dass da vielleicht dann, ja, wir über den Faktor Frische, Ausgeruhtheit ein bisschen was machen können. Vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, Personalglück, dass bei Liverpool vielleicht der ein oder andere sich auch verletzt. Wünscht man natürlich nicht, aber ich meine, wir müssen dann auch realistisch sein, dass wir. Hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Wir haben schlichtweg momentan nicht den Kader, in die Top 4 zu kommen, aus meiner Sicht, von der Qualität, sondern bei uns läuft halt vieles über diese, ich sage jetzt mal, weichen Faktoren, ne? Engagement, Bereitschaft. Klar, natürlich auch individuelle Qualität haben wir gestern teilweise gesehen, aber ich glaube, wir kommen eher wir müssen noch mehr als die anderen Mannschaften da vorne übers Kollektiv halt kommen. Auch vor dem Hintergrund, dass die Personaldecke in der Offensive dünn ist oder sagen wir mal so nicht ausgebaut wurde nach dem Abgang von Aubameyang und umso besser ist es dann natürlich zu sehen, dass du genau über diese Charakteristika quasi dann auch solche Spiele wie gegen die Wolves halt gewinnen und drehen kannst. Also es wäre jetzt halt in dem Sinne eher schlimm, wenn du die Defizite, die du vielleicht auch spielerisch und von der Mannschaftsqualität teilweise hast, auf der einen oder anderen Position, wenn du die halt nicht irgendwie kompensieren könntest. Und das kriegen wir momentan eigentlich ganz gut hin.
Absolut.
Ja, das wird auch sozusagen der Schlüssel aus meiner Sicht halt bei einem. Es geht, glaube ich, gar nicht anders, weil wir mit den Mannschaften, weil wir, glaube ich, auch, ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass wir mit United vom Mannschaft, vom Spielermaterial nicht mithalten können, aber die sind halt in der Entwicklung, glaube ich, einfach letztendlich in der Kaderentwicklung einen Schritt weiter, als wir es gerade sind.
Ja, aber das, was du ansprichst, ist halt das Team, der Teamgeist. Und ich glaube, das ist etwas, wo man ganz klar sieht, dass diese Mannschaft an einem Strang zieht. Also ich glaube, man kann viele Kritikpunkte an vielen Stellen immer anbringen, aber das ist etwas, wo ich sage, das war auch schon anders, natürlich, aber das ist seit ich glaube, also jetzt nicht erst seit kurzem, aber seit Monaten und auch schon so eine Sache, wo man der Mannschaft ansieht, die ziehen und die haben auch Leute, die das pushen, also Ramsdale, Tierney, das merkt man. Und ich finde, das sind so Sachen, so kleine Sachen irgendwie, die oftmals irgendwie untergehen. Aber wenn man die Bilder sieht nach dem Spiel, nach dem Sieg auch schon beim Hinspiel, in Anführungsstrichen, vor 2 Wochen in beiden Wolves, du siehst einfach, dass da ist halt Pfeffer und Power drin und das ist schön. Und klar, passt halt nicht immer alles und man wird am Ende sehen, wo man rauskommt. Aber wenn du das als Basis schon mal hast, dann bist du halt schon mal einen guten Schritt nach vorne und hast schon mal eine Zutat, die dir ja oder die wichtig ist für einen Erfolg auf lange Sicht gesehen.
Ja, und ich meine, das hilft halt in dem Sinne schon mal, dass wir die Basis dafür legen, quasi für diesen Schlussspurt. Und ich glaube auch schon, dass die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft deutlich besser quasi ist als in der letzten Saison und auch in den vorherigen Spielen in der Hinserie noch. Ich glaube, da ist jetzt auch durch diverse Faktoren von außen, sei es diese Diskussion um Auswärtssieg feiern bei den Wolves, Schiedsrichterentscheidung, ist, glaube ich, sehr viel Gutes auch passiert. Und ich glaube auch, die Fans sehen auch quasi, dass es eine klare Identität irgendwie der Mannschaft auch gibt. Und das ist, glaube ich, sehr vorteilhaft, weil wir ja auch wichtige Spiele zu Hause noch haben gegen Mannschaften. Und wenn du halt irgendwie auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Bastion Emirates wieder bilden kannst, was ja auch einfach sehr lange nicht der Fall war, erinnere dich letzte Saison oder an die ganzen Heimniederlagen dann auch gegen Aston Villa mal oder was weiß ich, glaube auch gegen Wolves und Burnley zu Hause verloren durch dieses Eigentor von Aubameyang damals. Das sind halt alles so Ereignisse, die natürlich nicht wieder passieren dürfen jetzt im letzten Saisondrittel und B, wenn sie nicht passieren, natürlich auch entsprechend die Weiterentwicklung der Mannschaft zeigen. Und da gehört natürlich in gewisser Weise dann auch die Unterstützung durch die Fans zu. Ja, genau. Wir haben schon wieder spielfrei am Wochenende, weil halt Ligapokal ist und unsere Partie gegen Liverpool auf den 16. März verschoben wurde. Den Mittwochabend 21.15 Uhr ist da Anstoß deutscher Zeit. Das heißt, man kann halt wieder sich entspannt zurücklehnen und würde natürlich wieder noch ein Spiel mehr in Rückstand geraten jetzt. Aber gut, so ist es halt. Kurze Punkte vielleicht noch zum Abschluss. Wie beunruhigt müssen wir sein bezüglich der Verletzung von Tomiyasu?
Schwer einzuschätzen. Also es scheint ja wieder die gleiche Thematik zu sein. Er war ja eigentlich
andere Wade, ne? Wenn ich oder anderer Muskel, glaube ich.
Ja, er war ja schon wieder im Endeffekt im vollen Training. Eigentlich ja auch angedacht für einen Start, ja, so dass es hatte sich ja auch nichts wirklich vorher angekündigt oder es war ja wirklich erst im Endeffekt im Rahmen der Startaufstellung deutlich, dass er nicht mit von der Partie ist und das ist natürlich irgendwie ja, es ist halt eine Schwächung, wo man sagen muss, es hat es natürlich auch diesmal wieder ganz gut gemacht, ja.
Ja, weiß er auch. Aber ich meine, er ist halt trotzdem immer noch ein bisschen limitiert. Also es ist so im Endeffekt halt die 1B-Lösung. Und klar, idealerweise haben wir natürlich einen fitten Tomiyasu. Aber klar, man muss halt auch sagen, wir kritisieren ihn oft, Suarez, auch durchaus zu Recht. Aber er hat es gut gemacht die letzten Wochen.
Absolut, absolut. Also da kann man jetzt wirklich nicht meckern und da muss man einfach mal mit der 1B-Variante dann jetzt leben, wenn es anders nicht geht. Aber es bringt jetzt oder es hätte auch nichts gebracht, jetzt zum Jassen zurückzuschicken und dann auch dadurch eine Verletzung zu riskieren. Da muss man jetzt einfach gucken, wie schlimm ist das? Ist das irgendwas schnell auskurierbares oder ist das jetzt eine Verletzung, mit der man halt jetzt in der nächsten Phase leben muss und schauen muss, wann man realistisch wieder einsatzfähig ist. Ich glaube, von hier aus ganz schwer zu beurteilen.
Bei Watford, gegen Leicester, gegen Liverpool zu Hause, die nächsten drei Spiele am Sonntag, den 6. März, geht es dann weiter. Auswärtsspiel Sonntag um 15 Uhr bei Watford, die ja auch relativ weit unten drin stehen. Klar, ist auch wieder ein Spiel, was man entsprechend erfolgreich bestreiten muss. Ja, am Wochenende ist natürlich Premier League wieder, unter der Woche darauf ist FA Cup, alles Dinge, die wir vom Sofa aus gegebenenfalls beobachten können und wir greifen dann am 6. März wieder ein. Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Wir haben noch auf alle Fälle, das müssen wir mal in einer der nächsten Episoden dann wirklich machen, die Thematik Transfers, Leihgeschäfte, wer kommt eigentlich zurück und so, steht auf dem Zettel. Es ist alles ein wenig dicht und eng momentan, aber wir werden uns entsprechend die Zeit nehmen, zumal im März ja auch nochmal Länderspielpause ist und da haben wir dann ein bisschen Gelegenheit. Also denke ich, vertröste ich mal auf eine Episode Ende März, da können wir uns mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Sommerplanung schon in Angriff nehmen. Haben wir noch was zu besprechen heute dann?
Nee, ich glaube nicht. Dadurch, dass wir ja auch, wie erwähnt, spielfrei haben, ergibt sich da jetzt auch keine große Vorschau auf das Watford-Spiel. Das heißt, nee. Im Endeffekt Füße hochlegen, Verletzungen oder Blessuren auskurieren und dann in Watford mit gleicher Intensität angreifen.
Die am Wochenende bei United spielen, die Spurs in Leeds, wird man mal gucken. Und ganz interessant, vielleicht so das interessanteste Spiel, West Ham gegen die Wolves am Sonntagabend.
Ja, zwei unmittelbare Mitstreiter, ne?
Genau, und wenn es nur eventuell um Platz 5 ist, was ja auch so oder so zumindest schon mal ein Fortschritt wäre im Vergleich zur letzten Saison, aber wir wollen natürlich mehr.
Absolut.
Gut, dann schließen wir mal Episode 181 und entlassen euch ins Wochenende. Wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, Lob, Kritik, sonstiges habt rund um Arsenal, am besten eine E-Mail schreiben, germangunners@googlemail.com. Wir sind auf Twitter @medispolis und @germangunners. Wir haben eine Facebook-Seite, facebook.com/germangunner. Und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com. Wenn ihr regelmäßig mitdiskutieren wollt, auch abseits des Spielgeschehens rund um Arsenal und Fußball im Generellen und der ein oder andere kleine Hauch Weltgeschehen ist auch dabei, dann kommt in unsere Hangouts-Gruppe, am besten einfach eine kurze E-Mail schreiben, germangunners@googlemail.com, und dann werden wir euch in die Gruppe mit aufnehmen, wo fleißig diskutiert wird und auch gestern intensiv gejubelt wurde. Ja, dann euch ein schönes Wochenende. Dir auch, Christian.
Vielen Dank.
Dann hören wir uns, ich würde sagen, spätestens nach dem Watford-Spiel wieder und dann biegen wir in die heiße Phase ein. Watford, Leicester, Liverpool, Aston Villa innerhalb von 2 Wochen 4 Spiele. Dann wird die Taktzahl ein bisschen erhöht und wir gehen mit der guten Ausgangslage rein und ich hoffe, wir sind ready, wenn es drauf ankommt.
Wir sind es zumindest. Wir sind es und wir sind dabei und dann gucken wir mal, wie wir diese Spiele alle begleiten können.
Werden wir tun. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut durch die nächsten 10-12 Tage und dann hören wir uns nach dem Watford-Spiel hoffentlich mit positiven Nachrichten wieder.
Bis dann. Bis dann, macht's gut, ciao.